Susan Powell ist einer der bekanntesten Kriminalfälle weltweit, der aber in Deutschland nicht allzu große Aufmerksamkeit genießt. Und deswegen nehme ich mich seiner an. Susan Powell wurde am 16. Oktober 1981 in West Valley City, Utah, geboren, starb am 6. Dezember 2009 und die Ermittlungen und Geschehnisse, die ihr Verschwinden umringen, erzeugten große mediale Aufmerksamkeit. Im Hauptfokus und auch aus gutem Grund stand ihr Mann Joshua Powell. Aber fangen wir am Anfang an. Susan und Joshua lernten sich 2000 an der University of Washington bei einem Abendessen, das das Institute of Religion veranstaltete, kennen. Sie verstanden sich von Anfang an gut und so fingen sie eine Beziehung nur wenige Wochen später an und heirateten schon ein Jahr später, im April 2001, im Portland, Oregon Temple. Joshua absolvierte die Universität mit einem Bachelor in Business und arbeitete für verschiedene Unternehmen über die Jahre. Susan machte einen Abschluss in Kosmetologie, Schönheitsbehandlungen und fing einen Job bei Wells Fargo Investments an. Das frisch verheiratete Ehepaar zog kurz nach der Hochzeit nach South Hill, Washington, zu Joshuas Vater. 2005 und 2007 bekamen sie zwei Söhne. Ein Leben wie aus einem Bilderbuch könnte man denken, jedoch drängte sich langsam die dunkle Vergangenheit Joshuas in den Vordergrund. Die Vergangenheit, die er versucht hat zu verdrängen in den Jahren, in der er sich ein anständiges Leben aufbaute. Denn Joshua ist ein Kind einer dysfunktionalen Ehe, dessen Vater Steven schon früh pornografische Inhalte mit ihm teilte und ihn nicht erzog und keine Grenzen aufgab. Das war wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass er als Jugendlicher anfing, Tiere zu quälen und zu töten. Ein erstes Anzeichen für sein sadistisches und verquertes Denken. Aber es ging weiter. Später bedrohte er seine Mutter mit einem Küchenmesser und versuchte, sich selbst das Leben zu nehmen. Anzeichen, die mit einer psychiatrischen Behandlung schlimm, aber kontrollierbar gewesen wären. Aber da seine Eltern sich wenig um ihren Sohn kümmerten und er nie einen moralischen Kompass weitergegeben bekommen hat, zog sich dieses Verhalten durch sein gesamtes Leben, bis er Susan kennenlernte, bei der er es für eine kurze Zeit ablegen konnte. Bei seiner ersten Freundin Catherine Terry Everett, die er 2 Jahre vor Susan kennenlernte, jedoch nicht. Sie berichtete im Nachhinein, dass Joshua extrem besitzergreifend war und ihre Beziehung Regeln auferlegte, die alles andere als normal waren. Catherine durfte zum Beispiel nicht einmal ihre Familie alleine besuchen gehen. Er musste immer dabei sein. Aber auch darüber hinaus versuchte er, ihr Leben zu kontrollieren und sie nach seinen Vorstellungen zu formen, weswegen sie sich von ihm trennte. Und jetzt gehen wir mit diesem Wissen über Joshua und seinen Vater zurück zum Umzug nach South Hill, wo sie mit Steven zusammenzogen. Steven entwickelte über diesen Zeitraum eine Obsession mit Susan. Er verfolgte sie mit einem Camcorder, lief ihr nach, beschattete sie, wenn sie in die Stadt fuhr und versuchte immer wieder einen Blick auf sie werfen zu können, wenn sie im Badezimmer verschwand oder herauskam. Steven klaute ihre Unterwäsche aus dem Wäschekorb, las ihr Tagebuch und postete Liebeslieder auf sozialen Plattformen unter einem Pseudonym. 2003 offenbarte er sich ihr und gestand ihr seine Liebe. Susan, die zwar derartiges geahnt hatte, aber nicht glauben wollte, lehnte ihn ab. Daraufhin zogen Susan und Joshua aus, hauptsächlich um sich von Steven zu distanzieren. Wer hätte das gedacht? Und als hätte sich die dunkle Seite Stevens auf Joshua projiziert, legte er alte Verhaltensmuster an den Tag und fing an, die Beziehung kontrollieren zu wollen. Sie durfte Dinge nur tun, wenn diese vorher mit ihm abgesprochen wurden. Des Weiteren hatte er, obwohl Susan dies nicht wollte, weiterhin Kontakt zu seinem Vater. Dokumente und E-Mails, die nach dem Tod von Susan sichergestellt wurden, lassen verlauten, dass Steven nicht nur ihr Leben kontrollierte und gewaltsam war, sondern auch gerne und zu viel Geld ausgegeben hat. 2007 hatten sie über $200.000 Schulden. Susan schien zu ahnen, worauf diese toxische Beziehung hinauslaufen würde, und schrieb ein geheimes Testament, das mit folgenden Worten endete: Ich möchte, dass dokumentiert ist, dass unsere Ehe große Komplikationen aufweist und dass es, falls ich sterben sollte, kein Unfall war, auch wenn es wie einer aussieht. Das Verbrechen. Am Nachmittag des 6. Dezember 2009 besuchte eine Freundin, Susan Powell, in ihrem Zuhause in West Valley City. Joshua, die Freundin Susans, und Susan aßen gemeinsam zu Mittag. Nach Aussagen der Freundin benahm Susan sich normal, wollte sich aber nach dem Essen kurz hinlegen, weil sie müde war. Am nächsten Tag, den 7. Dezember, erschienen weder Susan noch Joshua auf ihren Arbeitsplätzen. Ohne Ankündigung, sie tauchten einfach nicht auf. Des Weiteren brachten sie die Kinder auch nicht zur Tagesstätte, weswegen relativ schnell eine Vermisstenakte für die vier aufgemacht und nach ihnen gesucht wurde. Gegen 17 Uhr tauchten aber Joshua und die zwei Kinder wieder zu Hause auf. Von Susan allerdings keine Spur. Joshua sagte, dass er mit seinen Kindern einen Campingausflug in die Wüste in Simpson Springs gemacht habe, ohne Susan. Und dass er, als er nach Hause kam, eigentlich damit gerechnet hätte, Susan vorzufinden, dies aber nicht tat. Er sagte, er habe Susan das letzte Mal um ungefähr 12.30 Uhr gesehen, kurz bevor er mit den Kindern nach Simpson Springs gefahren sei. Sie wollte nicht mit, da sie sich krank fühlte, weswegen sie auch nicht auf der Arbeit erschien. Gleichzeitig fügte er aber auch hinzu, dass er nicht auf der Arbeit erschien, weil er sich nicht sicher war, welcher Tag es war. Er dachte, es wäre Sonntag. Das sei auch der Grund dafür gewesen, dass er sich nicht bei seinem Arbeitgeber krank gemeldet hat. Die Polizei nahm seine Aussage auf und veranlasste schnell Ermittlungen und Befragungen ihres näheren Umfelds. Ihre Eltern sagten aus, dass sie eine sorgfältige Mutter sei, die ihre Kinder niemals einfach so zurücklassen würde. Aber sie ließ nicht nur ihre Kinder zurück, sondern auch ihre Handtasche, Schlüssel und Handy. Die Ermittler erwähnten auch in einem offiziellen Statement, dass sich eine große nasse Fläche im Haus befand, auf die mehrere Ventilatoren gerichtet waren, um sie zu trocknen. Sie sagten auch, dass sie der Geschichte Joshuas keinen Glauben schenken, weil es am 7. Dezember unter 0 Grad waren, was keine guten Bedingungen für ein nächtliches Zeltgelager sind. Also untersuchten sie den Ort, wo er nach eigenen Aussagen gecampt haben soll, aber sie konnten nicht feststellen, ob jemand dort war oder nicht. Eine Woche nach Susans Verschwinden engagierte Joshua einen Anwalt, weil er als Hauptverdächtiger in dem Fall gehandelt wurde. Die Polizei durchsuchte seinen Minivan und das Grundstück, konnte aber nichts finden. In der Zeit, in der Minivan untersucht wurde, holte Joshua sich einen Leihwagen und fuhr mehrere hundert Kilometer irgendwo hin. Wo genau, weiß man nicht, weil keine GPS-Daten vorlagen. Sein Nachbar sagte aber aus, dass er sich, als er nach Hause kam, merkwürdig verhielt und Brandwunden an den Händen hatte und diese immer wieder eincremte. Im Januar 2010, einen Monat nach Susans Verschwinden, packte er seine Sachen, verließ das Haus und zog mit seinen Kindern zurück nach Washington, zu seinem Vater. Gleichzeitig kappte er, auf Verheißen seines Vaters hin, die Verbindung zu den Eltern seiner vermissten Ehefrau und ließ seine Kinder ihre Großeltern nicht sehen. Und das, obwohl sie immer auf seiner Seite standen und sagten, er hätte Susan niemals etwas angetan. Doch im Februar 2010 ruderten sie zurück und veröffentlichten ein Statement, in dem sie sagten, dass sie herausgefunden haben, dass Joshua sie emotional misshandelt und unter Druck gesetzt hat. Joshua soll ihre Kinder gegen Susan aufgehetzt und sie verunglimpflicht haben. Außerdem hat er ihr so wenig Geld zur Verfügung gestellt, dass sie nicht mal genügend Geld für Einkäufe hatte, weswegen sie einen Gemüsegarten anlegen musste. Aufgrund dieser Umstände und der Tatsache, dass ihr Ehemann zum Ende hin auch handgreiflich wurde, wollte sie ihn am 6. April 2010 verlassen, falls sich die Ehe nicht verbessert hätte. Die Ermittlungen wurden ruhiger und liefen mehr im Hintergrund ab. Und obwohl der Fall faktisch so eindeutig wirkt, gab es anscheinend keine Beweise, die Joshua hätten dingfest machen können, weswegen er ein freier Mann war. In einem Interview im November 2010 spekulierte er, dass seine Frau psychisch angeschlagen war und wahrscheinlich mit einem anderen Mann weggelaufen ist und jetzt aufgrund der medialen Aufmerksamkeit Angst hat, zurückzukommen. Um seine Spekulationen zu verhärten, veröffentlichte er im Anschluss Auszüge aus dem Tagebuch seiner Frau, die sie als emotional instabil darstellen sollten, obwohl diese Auszüge mehr als 10 Jahre alt waren. Das bedeutet, sie hat sie mit 17 oder 18 geschrieben. Die Eltern Susans verklagten ihn und er musste diese Auszüge offline nehmen. Was Joshua aber an die Karten spielte, war der Vermisstenfall von Stephen Köcher, einem 30-jährigen Mann aus St. George, Utah, der am 12. Dezember verschwand und einen Tag später in Nevada gesehen wurde. Weil Susan und er ungefähr im gleichen Alter waren und zur gleichen Zeit verschwanden, spekulierte die Polizei, dass diese zwei Fälle miteinander zusammenhängen könnten. Joshua nutzte die Chance und sagte, dass er denke, die beiden seien vielleicht nach Brasilien ausgewandert. Aber nach einiger Zeit schlossen die Zuständigen einen Zusammenhang aus. Im September 2011 wurde der Vater von Joshua aufgrund von Voyeurismus und dem Besitz von kinderpornografischen Videos festgenommen. Die Polizei fand mehr als 1000 Videos von Frauen und Mädchen, die nicht älter als 8 Jahre alt waren und unwissentlich gefilmt wurden. Eine Frau von ihnen war Susan. Aber als wäre das noch nicht genug, bearbeitete er Bilder und Videos von anderen Frauen und ersetzte ihre Köpfe mit dem Gesicht von Susan und nahm sich dabei auf, wie er zu diesen Szenen masturbierte. Im Mai 2012 wurde er zu 2,5 Jahren Haft verurteilt. Stephen sagte aus, dass Susan, Zitat, eine sehr sexuelle Person war und sie eine Affäre mit ihm haben wollte. Die Familie Susan sagte jedoch das Gegenteil. Susan schreibt auch in ihrem Tagebuch, dass sie glaube, dass Stephen pädophil sei und einen schlechten Einfluss auf Joshua habe. Als Stephen verurteilt wurde, wurden die Kinder ins Pflegeheim gegeben. Susans Eltern schafften es jedoch, das Sorgerecht zu erhalten und nach kurzer Zeit zogen die zwei Kinder bei ihnen ein. Joshua durfte sie nur noch alle 2 Wochen sehen, unter Beobachtung einer Begleitperson. Aber um das volle Sorgerecht zurückzugewinnen, unterzog er sich einer psychiatrischen Behandlung. Ihm wurde eine narzisstische Persönlichkeitsstörung attestiert und er sagte immer wieder schlechte Dinge über die Eltern Susans, obwohl ihm geraten wurde, dies nicht zu tun, da sonst das Sorgerecht auf dem Spiel stehe. Er sagte auch, dass sein Vater von der mormonischen Polizei festgenommen und verraten wurde, was sich schon teils desillusioniert und pathologisch anhört, aber nicht als Letzteres wahrgenommen wurde, weswegen er seine Kinder trotzdem alle 2 Wochen für einen Tag abholen durfte. Und so auch im Februar 2012. Joshua holte seine Kinder bei den Eltern Susans ab und fuhr zu sich nach Hause. Dort angekommen, schloss er die Aufsichtsperson aus, nahm ein Beil und tötete zuerst seine beiden Kinder und danach sich selbst. Er hinterließ Nachrichten an seine Familie und seinen Anwalt, in denen er sich für seine Taten entschuldigte und sagte, er könne nicht ohne seine Kinder leben. Jedoch erwähnte er nicht mit einem Wort Susan. Im Nachhinein stellten die Ermittler fest, dass er die Tat schon im Voraus geplant haben muss, da er die Habseligkeiten seiner Kinder verkauft hatte. Einen Monat nach der Untat Joshuas wurden weitere Dokumente zum Fall veröffentlicht, die ihn weiter belasteten und den Fall noch offensichtlicher machten, als er eh schon war. Es wurden anscheinend Blutspuren von Susan auf dem Wohnzimmerboden gefunden und ihr Handy im Auto Joshuas, das er der Polizei aber später ohne SIM-Karte gegeben hat. Eigentlich war also mehr als klar, dass Joshua Susan getötet hat. Dennoch schaffte es die Polizei nicht, ihn festzunehmen. Und aus diesem Grund kritisierten die Eltern von Susan die polizeiliche Arbeit und sagten, dass wenn sie besser gehandelt hätten, wenigstens Susans Kinder noch am Leben wären. Im Februar 2013 brachte sich der Bruder Joshuas, Michael Paul, in Minnesota um. Die Eltern Susans hatten ihn verklagt, weil das Erbe ihrer Tochter und Joshuas hauptsächlich an ihn ging. Es stellte sich heraus, dass Michael mit am Mord Susans beteiligt war. Er ist anscheinend mit zum Campingausflug gefahren und hat sein Auto nur 2 Wochen nach dem Verschwinden von Susan verschrotten lassen und damit wahrscheinlich auch alle Spuren von ihr und dem Mord. Und damit sind wir schon am Ende des heutigen Videos. Als ich den Fall zum ersten Mal gelesen habe, hat er mich mehrere Tage beschäftigt, weil ich ihn so unglaublich tragisch und die polizeiliche Arbeit, auch wenn man natürlich nicht dabei war und diese genau beurteilen kann, mehr als fahrlässig finde. Zumindest im Nachhinein ist es so offensichtlich, dass Joshua seine Frau umgebracht hat. Alleine die billige Ausrede, dass sie nicht mit zum Campingausflug gefahren sein soll. Was ist eure Meinung zu dem Fall? Lasst sie mir doch in den Kommentaren zurück. Ansonsten vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und falls ihr es noch nicht getan habt, würde ich mich freuen, wenn ihr einmal kurz auf den Abonnieren-Button drückt. Vielen Dank schon mal im Voraus. Gute Nacht und bis dann.